Freizeithelde präsentiert mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor Christoph Hardebusch liest Die Trolle auf der FeenCon 2006 in Bonn.
Also wie die meisten wahrscheinlich wissen, mein Name ist Christoph Hardebusch. Das Buch habe ich geschrieben. Außerdem lese ich jetzt gleich auch ein paar Szenen vor, die, wie ich hoffe, das Buch ganz gut wiedergeben und so ein Schlaglicht auf gewisse Charaktere werfen, die mir am Herzen liegen. Ich habe 4 Szenen ausgewählt aus dem Buch, zu denen ich jeweils eine Einführung geben werde. Um die Szenen zu verstehen, sollte man wissen, dass das Buch im Land Vlachkis spielt, das vor einigen Jahrhunderten überfallen und erobert wurde von den Masriden, die jetzt das Land und die dort ehemals ansässigen Vlachaken relativ brutal unterdrücken. Es gibt nur noch einige wenige freie Vlachaken, die sich dagegen zur Wehr setzen. Einer von denen ist Sten, sogar ein Anführer der freien Vlachaken, der allerdings in letzter Zeit ein wenig Pech gehabt hat und von seinen Häschern erwischt wurde und der alten Tradition gemäß in einem Käfig im Wald ausgesetzt wurde, um dort zu sterben. Denn der Wald in Vlachkis ist ein relativ gefährlicher Ort, sehr düster und tief und undurchdringlich und bevölkert von gefährlichen Kreaturen. Auf einige gefährliche Kreaturen trifft es den auch, und zwar auf die Trolle, die eigentlich von den Menschen nur für Legenden gehalten werden, aber von denen eine Handvoll wieder aufgetaucht ist und auf der Suche nach dem Ursprung ihrer eigenen Probleme an der Oberfläche ist. Die Trolle finden Sten im Wald und entscheiden sich nach einigem Hin und Her, den Menschen mitzunehmen, da sie sich an der Oberfläche selber nicht auskennen und den Rebellen sozusagen als Führer zu benutzen. Das geht nicht ganz ohne Probleme und Konflikte ab. Keiner vertraut der anderen Seite so richtig. Und im kleinen Dorf Orwohl kommt schließlich zu mir klar, als nämlich Sten dort mit einem Troll unterwegs ist und das Dorf anschauen will und feststellt, dass einer seiner Kampfgefährten im Dorf von den Masriden gefangen genommen wurde und dort in ein Haus geschafft werden soll. Sten beschließt einzugreifen und Druan, der Troll, der ihn begleitet, tut das auch. Gerade noch rechtzeitig blickte Sten sich um und sah den Anführer der Reiter aus der Dunkelheit kommen. Doch anstatt sie anzugreifen, schlug er einen Bogen um Sten und den Troll und ritt so schnell er konnte zurück auf den Weg in den Wald. Fluchend rannte Sten weiter und erreichte nach wenigen Atemzügen die ersten hölzernen Häuser. »Nati!« rief er gellend. Kaum, dass er auf den Marktplatz kam, sah er seinen Freund auch schon, der verzweifelt an den Fesseln zerrte, die ihn auf den Sattel banden. Mit wenigen Schritten war Sten bei ihm und schnitt die Lederschnüre mit dem Schwert durch. »Verfluchter Hundesohn!« brach es aus Natiole hervor. »Was machst du hier?« »Ich dachte mir, dass du vielleicht ein wenig Hilfe gebrauchen könntest.« Und siehe da, ich hatte recht. Mit donnernden Schritten erreichte nur noch Druan den Platz, gerade als die Tür des großen Hauses aufflog und eine Person erschien. Mit der Waffe in der Hand wirbelte Sten herum und sah sich einem Priester des Albusunasch gegenüber, der ihn aus wilden Augen anstarrte. »Dieser Mann ist ein Gefangener!« schrie der kahlköpfige Magier erbost, wobei er auf Natiole wies. Dann fiel sein Blick auf Druan und er erbleichte. »Kreaturen der Dunkelheit!« Sein Schrei verhallte zwischen den Gebäuden und wieder fluchte Sten, während er drohend auf den Priester zuschritt, der offensichtlich rasch eine reich bestickte, helle Robe über sein Schlafhemd geworfen hatte. »Verschwinde, Worps!« befahl Sten dem Priester, indem er ihn mit dem Schimpfwort belegte, das die Vlachaken den Predigern des Albusunasch gegeben hatten. »Kreaturen der Dunkelheit!« schrie der Mann wieder mit durchdringender Stimme und wich rückwärts vor Sten zurück, der ihn böse angrinste. »Du weißt doch gar nicht, wovon du redest.« Die Rufe des Priesters aber hatten Wirkung gezeigt. Aus manchen der Häuser kamen Geräusche und ein Fenster flog auf, woraufhin der Schrei einer Frau ertönte. Mit einer letzten Geste zur Abwehr des Bösen stolperte der verängstigte Priester zurück in sein Haus und schlug die Tür zu. »Genug gespielt, wir müssen hier wegstehen,« drängte Natjole. Sten nickte zustimmend. »Nach Norden, schnell!« Doch bevor sie den Rand des Dorfes erreichten, erklang erneut das Donnern von Hufen. »Verflucht! Die Narren kommen zurück!« entfuhr Sten. »Mit nur einem Pferd sind wir zu langsam. Ganz abgesehen von dem da«, fuhr er mit einem Kopfnicken in Richtung Druan fort, der grimmig die Zähne fletschte. »Sie schneiden uns den Weg ab«, stellte Natjole aufgeregt fest. »Wir müssen sie ins Dorf locken. Zwischen den Häusern haben wir zumindest Deckung«, wies Sten die anderen beiden an. Mittlerweile war das ganze Dorf in Aufruhr. Lichtschein fiel unter vielen Türen durch und aufgeregte Stimmen ertönten in der Nacht. »Genau deshalb wollte ich nicht hierher«, rief Sten Druan verzweifelt zu. »Und der da, der wäre immer noch gefangen«, stellte Druan trocken fest, während der Stens abwertende Geste nachahmte und mit dem Kopf auf den Berittenen deutete. »Keine Zeit, um zu streiten. Versteck dich. Ich lenke die Reiter ab. Versuch dich nach Süden durchzuschlagen, wenn du eine Möglichkeit siehst«, befahl Sten dem Troll, der in einer der dunklen Gassen und somit aus dem Blickfeld des Bachaken verschwand. »Hast du eine Waffe für mich? Den Dolch?«, fragte Natjole, doch Sten schüttelte den Kopf. »Den musste ich leider in einem deiner neuen Freunde stecken lassen.« »Na, ausgezeichnet. Da haben wir einen Berittenen und einen Bewaffneten. Zusammen sind wir ein ganzer Krieger«, stöhnte sein Waffenbruder, während sie nach ihren Feinden Ausschau hielten, die anscheinend vorsichtig um das Dorf herumritten und so den Blachaken den Fluchtweg abschneiden wollten. »Hast du jemanden erzählen können, dass etwas vorgeht?«, fragte Sten drängend, doch Natjole schüttelte nur den Kopf. Wegen der Reiber, die direkt am Dorf entlangfloss, gab es nur wenige Möglichkeiten zur Flucht. Im Süden war der Wald am nächsten, aber im Norden und Osten waren es weit mehr als 200 Schritt, die es zu überwinden galt. Es war glatter Selbstmord, dort einem Reiter entkommen zu wollen. Vorsichtig schaute Sten um die Ecke eines Hauses und sah zwei Soldaten auf dem freien Feld. Weiter im Süden wartete noch mindestens einer, der die Laterne bei sich hatte. Das Gesicht vor Zorn verzogen, drehte sich der Blachake zu seinem Freund um. »Hör zu, wenn sie mich erwischen, dann mach, dass du verschwindest. Ich lenke sie ab, du musst durchkommen. Sag den anderen, was wir herausgefunden haben.« »Ich werde dich nicht hier zurücklassen«, entgegnete Natjole. Doch Sten schrie ihn an. »Du musst! Mir passiert schon nichts. Aber unsere Freunde müssen gewarnt werden. Iona muss erfahren, dass womöglich ein neuer Krieg droht. Los jetzt!« Mit diesen Worten warf er sich nach vorn und rannte am Außenrand des Dorfes nach Norden. Sofort trieben seine Feinde die Pferde an und beeilten sich, ihm den Fluchtweg in dieser Richtung abzuschneiden. Hinter sich hörte er Natjole fluchen, aber das sich entfernende Hufgeklapper sagte ihm, dass er seinem Befehl befolgte. Wild grinsend wandte sich Sten den beiden Reitern zu und hob das Schwert, den Schlachtruf der Rebellen auf den Lippen. »Tyrea!« brüllte er. »Tod den Masriden!« Das hatte die gewünschte Wirkung. Entschlossen lenkten die beiden Krieger ihre Tiere in seine Richtung und galoppierten auf ihn zu. Immer noch grinsend warf der Blachake sich wieder herum und rannte zurück in das Dorf, auf der Suche nach einem günstigen Ort, um sich seinen Feinden zu stellen. Als er den Marktplatz überquerte, trat der Priester aus der Tür seines Hauses und geiferte: »Dämonenbuhle! Aufrührer! Ungläubiger!« »Ach, halt doch den Mund, Worps!« erwiderte Sten gepresst zwischen zwei Atemzügen und sprang dann über einen niedrigen Zaun. Dort blieb er kurz stehen und orientierte sich. Weder Natjole noch Druan waren irgendwo zu sehen. Dafür aber kamen drei Reiter den Weg zwischen den Gebäuden entlang gedonnert, den Sten nur Augenblicke zuvor hinter sich gelassen hatte. Zwei ritten an der Spitze. Der dritte folgte ihnen in einigen Dutzend Schritt Abstand. Sten hoffte, dass es der Soldat war, der im Süden auf sie gewartet hatte und dass Natjole es somit einfacher hatte zu fliehen. Seine eigene Lage hingegen war aussichtslos. Verzweifelt sah er sich nach einem Fluchtweg um, doch drei Berittene konnten ihn mit Leichtigkeit einkreisen. Und bei einem Kampf gegen drei ausgebildete Krieger zu Pferd konnte es nicht lange dauern, bis sie ihn überwältigt hatten. Dennoch sprang er über den Zaun zurück auf den Marktplatz, entschlossen, seinen beiden Gefährten so viel Zeit wie möglich mit seinem Leben zu erkaufen. Während er die Klinge grüßend vor das Gesicht hob und seinen Feinden zunickte, sah er aus dem Augenwinkel Druan hinter einem Karren hervorstürmen. »Nicht!« rief er. Doch schon sprang der Troll mitten in den Weg der Reiter. Entsetzt warf Steen sich nach vorn und wollte dem Troll zur Seite eilen, doch die Berittenen waren zu nah an diesen dran. Mit brachialer Gewalt prallte das Pferd des einen gegen Druans Brust und Steen, der in mehr als einer Schlacht die verheerende Wirkung eines Kavallerieangriffes gesehen hatte, rechnete mit dem Schlimmsten. Doch stattdessen taumelte Druan nur einige Schritte zurück und schlug mit den Armen um sich, während das Pferd jämmerlich wiehernd zu Boden stürzte. Der zweite Reiter war Druan ausgewichen und schlug nur mit seinem Pferd auf ihn ein. Doch der Hieb, der den Troll mit voller Wucht am Hinterkopf erwischte und dessen seltsame Hornauswüchse spaltete, schien Druan kaum etwas auszumachen. Dann war Steen heran und führte einen Schlag gegen den Reiter, der jedoch nur über die metallene Brustplatte kratzte, die den Masriden schützte. Der Gegenschlag mit der rechten des Kriegers trieb den Lachaken zurück und er duckte sich schnell auf die linke Seite des Pferdes, denn dort würde es seinem Feind schwerer fallen, seine Waffe einzusetzen, auch wenn er sich mit dem langgezogenen Schild schützen konnte. Der Masride aber war ein erfahrener Kämpfer. Geschickt lenkte er sein Kriegspferd einige Schritte zur Seite und wandte Steen dann wieder die rechte Flanke zu. Neben dem Lachaken hatte Druan sich gebückt und den Kopf des vor Schmerzen schreienden Pferdes gepackt. Mit einer ruckartigen Bewegung riss der Troll ihn herum und ein lautes Knacken ertönte, als das Genick des Pferdes brach. Ein rascher Schritt brachte Steen an die Seite des Trolls, doch der packte ihn grob an der Schulter und stieß ihn zu Boden. Im Fallen sah Steen den dritten Reiter, der mit erhobenem Hammer auf den Troll zustürmte. Ohne sich um die Waffe zu kümmern, die ihn mit ungeheurer Wucht an der Schulter traf, packte Druan das Pferd am Hals und schleuderte es zu Boden. Entgeistert sah Steen, wie der Masride aus dem Sattel katapultiert wurde und sich mehrmals überschlagend über den Marktplatz rollte. Aus der Wunde an Druans Schulter quoll dunkles, zähflüssiges Blut, aber das war harmlos im Vergleich zu dem, was ein solcher Hieb mit einem Reiterhammer bei einem Menschen angerichtet hätte. Die nächste Szene spielt in Theremi, der Hauptstadt des Landes. Dort lebt Steens Zwillingsschwester Floris, die aber anders als ihr Bruder mit dem ganzen Freiheitskampf der Blachaken gar nichts am Hut hat und auch nichts zu tun haben will. Und die ihren Lebensunterhalt dort mit dem Schwert als Söldnerin verdient. Es war eine harte Nacht gewesen und der Morgen versprach kaum angenehmer zu werden. Nach dem schweren Sturm des gestrigen Tages hatte das Wetter eine große Veränderung durchgemacht und die Sonne schien nun gleißend vom Himmel. Mit einem unwilligen Brummen rollte Floris Caldabran sich wieder herum und zog sich die Decke über den Kopf, als einer der Strahlen ihr Gesicht erreichte und ihre Kopfschmerzen weiter anfachte. Dabei rutschte ihr Fuß aus dem Bett und stieß gegen einen tönernen Krug, der mit unerträglichem Lärm umstürzte. Fluchend richtete die Vlachakin sich auf und warf einen Blick auf die Bescherung, während ihr gleichzeitig glühende Lanzen in die Stirn gerammt wurden. Zumindest fühlte es sich so an. Stöhnend bedeckte sie die Augen mit ihren schlanken, kräftigen Händen und schwor im Stillen, nie wieder diesen selbstgebrannten Rübenschnaps zu trinken, den Larea verkaufte und den der Wirt frecherweise als besondere Spezialität anpries. Behutsam stellte sie den umgestürzten Krug wieder aufrecht hin und wollte sich gerade auf ihre Strohmatratze zurücksinken lassen, als ein lautes Pochen an ihrer Tür ertönte. Jeder Schlag dröhnte in ihren Ohren und sandte weitere Wellen von Pein durch ihren Schädel. Also schrie sie, »Ja! Ja, verdammt! Ich komm schon!« Mit vorsichtigen Schritten durchquerte sie das kleine Zimmer, das sie seit einigen Monaten bewohnte, und ließ den Blick über ihre verstreute Kleidung wandern. Sie konnte sich nicht erinnern, einen solchen Hut zu besitzen, und für einen panischen Augenblick schaute sie zurück zu ihrer Bettstatt. Doch offensichtlich lag dort kein anderer, und sie war alleine nach Hause getorkelt, auch wenn ihre Erinnerung an diesen Teil des Abends bereits sehr verschwommen war. Einen Seufzer der Erleichterung ausstoßend, öffnete sie die Tür und erging nur knapp der Faust des vierschrötigen Mannes, der plötzlich auf sie eindrang, wobei er sie übel beschimpfte. »Hure! Schlampe! Falschspielerin! Ich schlage dir die Zähne ein. Ich breche das Genick, du verfluchtes Weib. Verwirrt duckte sich Florus unter einem weit ausholenden, rechtsgeführten Hieb des Bärtigen weg und blockte seine linke mit den hastig erhobenen Armen. Doch der bullige Kerl ließ nicht von ihr ab, sondern versuchte, sie am Kragen ihres Hemdes zu packen, das sie gestern Nacht offensichtlich nicht mehr ausgezogen hatte. Oder nicht mehr hatte ausziehen können, wie sie eher vermutete. Mehr aus Gespür als bedacht sprang sie zurück und schlug seine Hände zur Seite, wobei sie rief: Was bei den Dunkelgeistern willst du von mir? Wer bist du überhaupt? Wer ich bin? Wer ich bin? Brüllte der Mann entgeistert. Ich bin der Spieler, den du gestern betrogen hast. Du hast mein ganzes Geld gestohlen, du Luder. Geld? Fragte Florus verwirrt. Und vor ihrem inneren Auge tanzten mit einem Mal Fetzen von Erinnerungen. Sie sah sich selbst, mit einem großen, breitkrempigen Hut auf dem Kopf und Karten in der Hand. Und noch mehr von diesem dreimal verdammten Dreckszeug trinken. Jawohl, Geld! Den ganzen Lohn von 12 Tagen, du Schlampe! Ich schlag deine hübsche Fresse zu Brei, bis sich keiner mehr auf den Mittern anschaut, lärmte der Mann und warf sich wieder auf sie. Diesmal war Florus jedoch vorbereitet. Auch wenn ihr das Gelage von gestern noch in den Knochen steckte, leiteten sie ihre Instinkte und geschulten Reaktionen und sie packte die auf sie zuschnellende Rechte ihres Angreifers, duckte sich unter die Gerade und riss seinen Arm über die Schulter, wobei sie sich nach vorn stemmte. Schreiend flog der große Mann über sie hinweg und krachte auf den staubigen Holzboden. Bevor er sich wieder aufrappeln konnte, war Florus über ihm, rammte ihm den rechten Ellbogen in die Magengrube und presste den linken Unterarm auf seine Kehle, während er von dem Schlag noch wirkte. Hör zu, du Witzbold, ich habe dich nicht betrogen. Ich kann das gar nicht. Und selbst wenn, gestern war ich viel zu besoffen, um sowas zu machen. Klar? Zischte Florus ihm ins Gesicht. Mein Geld, wovon soll ich jetzt leben? Wimmerte der Mann, doch Florus blieb kalt. Spielschulden sind Ehrenschulden, mein Freund. Mit einem Aufschrei bäumte der Kerl sich urplötzlich auf und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Obwohl sie mit dem Schlag mitging, explodierten Sterne vor Florus Augen und ihre schlimmen Kopfschmerzen wurden ins Unerträgliche gesteigert. Mit zusammengebissenen Zähnen taumelte sie fast blind zurück, konnte dem Tritt des Angreifers gegen ihr Knie aber gerade noch durch einen Sprung entgehen. Wütend machte sie einen Satz nach vorne, sobald sich ihre Sicht wieder geklärt hatte, und ließ einen gnadenlosen Hagel von Schlägen auf den Mann niederprasseln, der wenig mehr tun konnte, als sein Gesicht zu schützen. Jede Gegenwehr erstickte sie mit Schlägen, bis sie ihn wieder zu Fall brachte. Sofort war sie über ihm und prügelte weiter auf ihn ein, bis er sie anflehte, aufzuhören. Nein, bitte, nein, nicht! Erst dann ließ sie schwer atmen von ihm ab, blieb aber weiter mit erhobener Faust auf seiner Brust knien. Als sie merkte, dass er schluchzte, senkte sie den Arm und fuhr ihn an. Reiß dich zusammen, du Trottel! Meine Frau, meine Kinder, wovon sollen wir leben? Das hättest du dich gestern fragen sollen, bevor du alles verzockt hast. Und jetzt raus hier, oder ich brech dir den Arm. Aufhören! Ertönte plötzlich eine tiefe Stimme von der Tür her und ließ Florus überrascht aufsehen. Im Rahmen stand eine dunkle, hagere Gestalt, vom Sonnenlicht eingehüllt, deren Antlitz und einer tief ins Gesicht gezogenen Gugel nicht zu erkennen war. Langsam stand Florus auf und sah sich nach ihren Waffen um, die jedoch hinter dem Bett lagen, noch immer in den ledernen Scheiden an ihrem schweren Waffengürtel, den sie wohl einfach nur irgendwo hingeworfen hatte. Erste Regel, sei dir immer bewusst, wo deine Waffen sind, erinnerte sie sich bitter an alle Lektionen ihrer Jugend. Was ist hier los? Fragte der Unbekannte und sofort brabbelte der andere. Sie ist eine Betrügerin, Herr, sie hat mich bestohlen, mein ganzes Geld, Herr. Tatsächlich? Na sowas, wie viel war es denn? Verflucht, die Saufnase lügt, entfuhr es Florus und sie machte sich bereit, nach ihren Waffen zu greifen. Doch der Neuankömmling hob nur beschwichtigend die Hand. Also, wie viel? 3 Silber, Herr, antwortete der Geschlagene eifrig. Hier, rief der immer noch in Schatten gehüllte Mann und warf dem anderen einen kleinen Beutel zu, der klimperte, als er auf dem Boden landete. Aber gib darauf Acht und versaufe und verhure nicht alles. Ja, Herr, danke, Herr, erwiderte der Angesprochene, während er den Beutel an die Brust presste und sich an den Neuankömmling vorbei durch die Tür zwängte. Mit einem letzten, giftigen Blick aus seinen langsam zuschwellenden Augen auf Florus rannte er davon. Dieser aber sah sich müde in ihrem Zimmer um und suchte nach ihrer Hose. Nach einiger Zeit bemerkte sie, dass der schlanke Fremde immer noch in der Tür stand. »Zufrieden, Nati, wieder ein gutes Werk getan?« »Leise, verdammt!« antwortete Natiole und sah sich verstohlen um, bevor er gänzlich in den Raum trat. »Wieso? Inkognito unterwegs? In was? Möchtest du gerne unerkannt bleiben?« fragte Floris erklärend, und Natiole nickte, als er die Tür schloss. »Habe ich dich hereingebeten?« fragte Floris fuchtig, während sie eine lederne Hose aus dem Chaos ihres Zimmers fischte und hineinschlüpfte. Als Antwort warf Natiole seine Kapuze zurück und sah sie finster an. Der Vlachake war gut einen Kopf größer als sie, aber ebenso schlank. Schon so mancher Feind hatte seine Kraft und sein Können unterschätzt, weil er auf den ersten Blick schlagsig und ungeschickt wirkte. Aber Floris kannte sowohl seine Kraft als auch seine Geschicklichkeit und Ausdauer, denn es hatte viele Monde gebraucht, bis sie in der Lage gewesen war, Natiole regelmäßig bei Waffengängen zu besiegen. Selbst heute noch, da sie ihr Leben mit der Klinge verdiente, wäre sie vorsichtig bei einem Duell mit dem Rebellen. Denn er hatte vermutlich mehr Gefechte und Kämpfe überlebt, als sie jemals austragen würde, und sich dabei eine Erfahrung und Kaltblütigkeit angeeignet, die ihresgleichen suchte. »Ja, ja, schon gut, komm nur rein«, bat Floris ihren alten Freund mit einer ironischen Verbeugung und strich sich dann die schwarzen Haare aus dem Gesicht, wobei sie feststellte, dass in einigen Strähnen irgendeine zähe Substanz klebte, die sie lieber nicht allzu genau untersuchen wollte. »Du siehst nicht gut aus«, stellte Natiole trocken fest, und Floris wusste, dass er wohl recht hatte. Die langen Haare waren verfilzt, und falls man ihr das flaue Gefühl im Magen ansehen konnte, tippte sie darauf, dass ihre Gesichtsfarbe grünlich war. »Gestern war es sehr feucht, Nati.« »Scheint so. Hättest du dem armen Mann wirklich den Arm gebrochen?« »Ach, mach dich nicht lächerlich.« »Natürlich nicht. Aber er hatte eine Abreibung verdient, einfach so auf mich einzuschlagen«, erwiderte Floris. »Er hatte Angst. 3 Silberne sind viel Geld für eine einfache Familie«, erklärte Natiole, aber Floris winkte ab. »Wenn ich 3 Silber gewonnen hätte, dann wäre ich bestimmt nicht bei dem billigen Fusel geblieben und mein Schädel würde sich jetzt besser anfühlen.« »Er hat dich übers Ohr gehauen.« »Ich habe ihm 20 Silber gegeben«, sagte Natiole ungerührt. »Was? Bist du von Sinnen?« stöhnte Floris verzweifelt. »Nein, ich habe gerade einen Gaul verkauft, der mir eh nicht gehörte. Lass uns was essen, ja? Ich lade dich ein. Ich bin furchtbar hungrig«, schlug Nati vor und Floris nickte. Doch zunächst sollte sie sich wohl vollständig ankleiden. Um an ihren Schwertgürtel zu gelangen, musste sie über das Bett klettern. Und als sie ihre Klinge sah, fiel ihr mit einem Mal wieder ein, warum sie gestern überhaupt mit dem Trinken angefangen hatte. Plötzlich ließ sie sich kraftlos auf die Matratze sinken, stöhnte und legte die Hände vors Gesicht. »Er ist tot, Nati«, sagte sie gepresst. »Nein, er ist vollkommen verrückt, aber tot ist er wohl nicht«, erwiderte Natiole lächelnd. Floris hob den Kopf und sah ihn erstaunt an. »Man hat mir erzählt, dass er verhaftet wurde, und Zorbert hat ihn gewiss nicht am Leben gelassen.« »Du weißt, was man zu sagen pflegt, oder? Die Hunde bellen, die Karawane zieht vorbei«, erwiderte Natiole grinsend. »Ja, klar, hör nicht auf das Geschwätz der Leute, ich weiß, aber ich habe ihn getroffen, frei und quick lebendig«, fuhr der Kämpfer fort. Doch Floris unterbrach ihn mit einer Tirade von Flüchen. »Das sieht ihm ähnlich, der dämliche Schwachkopf. Wenn ich ihm die Finger kriege, dann wird er sich wünschen, dass Zorbert ihn erwischt hätte. Der blöde, närrische, unfassbar dumme«, sagte Floris, die nach Worten suchte, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, wobei ihr gleichzeitig Tränen in die Augen traten. »Ja, genau das habe ich auch gedacht«, antwortete Natiole lachend. »Komm, ich erzähle es dir bei einem guten Frühstück. Und zieh deine Hose richtig herum an. Was sollen die Leute von dir denken?« Verwirrt blickte Floris an sich herab und stellte fest, dass sie in der Tat ihre Hose verkehrt herum anhatte. Nachdem sie diesen Umstand behoben hatte, brachen die beiden auf und gingen zu Lareas Schenke. Auch wenn in Floris undeutliche Erinnerungen daran aufstiegen, dass ein Teil der Einrichtung ihr gestriges Gelage nicht überlebt hatte.